Gott hat uns einen Namen gegeben. Als Volk. Wie lautet dieser Name? Siebenten Tags Adventist. Ist das ein besonderer Name? Was meint ihr? Jawohl, es ist ein besonderer Name. Wir werden in dieser Woche über diesen Namen noch mehr nachdenken. Dieser Name beinhaltet alles, was zum Leben dient. Er ist Ausdruck einer echten Identität. Und für Gott ist es wichtig, dass wir echt sind. Für Gott ist es wichtig, dass wir zu dem stehen können, was wir bekennen. Und deshalb brauchen wir eine persönliche Erfahrung mit Gott. Deshalb kann uns Theologie nur ein Sprungbrett sein. Und damit meine ich biblische Theologie. Denn das Wort Theologie bedeutet ganz einfach das Wort Gottes, sonst nichts. Während gerade durch menschliche Theologie viele Fallstricke geschaffen worden sind, die den Menschen den Zugang, den persönlichen Zugang zu Gott erschwert haben. Deshalb das Wort Gottes persönlich für dich und mich in einer Beziehung, wo Gott alle Hürden hinwegreißen will, die zum Teil unbewusst in unserem Geist lagern. Viele meinen, dass sie Erkenntnis erlangen, nur wenn sie andere Menschen haben, durch die sie diese Erkenntnis gewinnen können. Und das ist eine der größten Fallstricke, die Satan gelegt hat. Wir glauben aber als Adventgemeinde, dass Gott uns zu einem Priestertum gemacht hat, einen allgemeinen Priestertum. Und dass wir direkten Zugang haben zu Jesus Christus. Und so hat er uns füreinander gesetzt, auch in der Verkündigung, und die Gaben sind unterschiedlicher Art. Aber alles ist dazu da, dass jeder persönlich zu Jesus kommt und dass er von ihm gelehrt wird. Denn der Heilige Geist ist nicht begrenzt auf eine Klasse von Menschen. Und deshalb müssen wir den Stellenwert des Predigers, den Stellenwert der Ämter im Lichte Gottes erkennen. Wenn es nicht dazu führt, dass wir zu einem Volk des Bibelstudiums werden, dass jeder lernt, allein von Gott abhängig zu werden, dann mag etwas nicht in Ordnung sein. Und wir sehen, dass natürlich weltweit eine Zentralisierung der Macht im Gange ist, im wirtschaftlichen, politischen und religiösen Bereich. Und das ist nicht immer schlecht motiviert, das ist manchmal auch gut motiviert. Wo jeglicher Wind der Lehre heute weht, ist es gut, dass Prediger und Ältesten eine Aufseherfunktion wahrnehmen. Deswegen sind sie da. Aber wo wir uns im Zustand von Laodicea befinden, mag es sehr leicht sein, dass wir diese Aufseherfunktion nicht im rechten Licht umsetzen. Und so sind wir siebenten Tags Adventisten deshalb, weil jeder von uns einen persönlichen Zugang zum himmlischen Gott hat. Und in dieser Verkündigung und in jeder Verkündigung, die wir hier hören, wollen wir dazu ermutigen, dass wir zu Bibelstunden erneut werden, Bibelstudenten erneut werden. Denn die Frage nach der Schwäche unseres Volkes klärt sich in dem Wort von Ellen White, wo sie sagt, dass unsere Schwäche daraus resultiert, dass wir die Bibel nicht für uns persönlich intensiv studieren. Und wenn es stimmt, dass die Kraft aus dem Wort kommt, dann musst du zum Wort gehen. Dann musst du glauben, dass Gott zu dir persönlich spricht. Dann darfst du gewiss sein, dass du beim Studium des Wortes eine Offenbarung Gottes erfahren wirst. Ich möchte unseren Namen hier kurz notieren. Siebenten. Sieht man nicht? Stärker. Aber ihr wisst es. Siebenten Tags. Adventisten. Auf den ersten Teil dieses Namens möchte ich in diesem Augenblick nicht viel näher eingehen. Was bedeutet der zweite Teil des Namens? Adventist. Es hat mit Vorbereitung und Warten zu tun. Aber was bedeutet Adventist wirklich genau? Wartende? Jawohl. Worauf? Auf das Wiederkommen Jesu. Adventist kommt vom lateinischen Adventus und bedeutet die Ankunft, Wiederkunft. Es ist wichtig, das zu klären, denn es ist unser Name. Du nennst dich siebenten Tags Adventist. Warum? Weil du glaubst, dass Jesus wiederkommt. Das ist ein Teil des Namens. Der andere Teil hebt ab auf den Sabbat, auf die Gebote, auf das Gesetz. Ja? Und manch einer von uns wird schon konfrontiert worden sein mit der Frage, was er denn nun sei, welcher Glaubensgemeinschaft er denn angehöre. Kann es sein, dass ab und an deine Antwort gewesen ist, ich bin Christ oder ich bin evangelisch orientiert, ich bin frei, in einer Freikirche, ich bin Protestant. Das ist alles richtig. Aber fällt es dir leicht, von ganzem Herzen zu sagen, ich bin siebenten Tags Adventist, von ganzem Herzen? Ich war in einer Phase vor Jahren als Teenager, da habe ich mir auch die Frage gestellt. Ich war von Herzen Adventist, aber ich dachte mir, es ist vielleicht leichter für den Mitmenschen, zu sagen, ich bin einfach Christ. Aber ich glaube, es kam in der Regel nicht dazu, oder wenn, dann war es gut motiviert. Aber der Herr zeigte mir, dass es für Leute äußerst beeindruckend ist, wenn du voller Überzeugung und Freude sagen kannst, ich bin ein siebenten Tags Adventist. Und eine Situation ist mir hier vor Augen, als ich vom Batschweiler Hof vor einiger Zeit, wo ich ein Seminar gehalten hatte, wieder zum Bodensee zurückkam. Und ich fuhr mit dem Zug und war in Basel. Und wer von euch den Basler Bahnhof kennt, der weiß, dass es dort eine große Halle gibt. Und in der Mitte gab es ein paar Möglichkeiten des Sichsetzens. Und da setzte ich mich hin. Und die Leute stehen um dich und einige setzen sich dann auch neben dich. Und da war ein junger Mann, der setzte sich neben mich. Und wenn ein Mensch kommt und sich neben dich setzt, dann ist das immer ein Beweis dafür, dass Gott einen Plan hat. Der wichtigste Mensch ist immer der Mensch, der gerade neben dir ist. Der wichtigste Mensch ist immer der, auf den du triffst. Und das wusste ich, der Heilige Geist hat es mir gesagt. Das bedeutet nicht, dass jede Situation gleich aussehen wird. Es bedeutet aber, dass du lernen wirst, für den, der neben dir ist, das Auge Gottes zu haben. Manchmal wird es nur ein Gebet sein, das du sprechen wirst. Manchmal wirst du den Menschen, den du nie gesehen hast, vor Gott erheben. Manchmal wird es so sein, oft sogar, dass du Worte finden wirst. Und es wird so gut wie immer, eigentlich immer, aber es gibt doch eine Routine, eine gute Routine, die sich dann mit der Zeit einstellt, aber es wird immer ein Kreuz beinhalten. Denn es fällt niemals leicht. Es ist immer in einer gewissen Weise schwer. Und doch leicht durch die Freude des Kreuzes, durch die Freude Gottes. Jesus sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Es heißt aber in der Bibel auch, keiner vermag sie zu halten, aus eigener Kraft. Das bedeutet, die Gebote werden leicht, wenn Jesus in meinem Herzen ist. Dann spüre ich immer noch den Hang des Fleisches, der das verwehren möchte, der dir sagen möchte, jetzt nicht, oder ich bereite mich ja gerade auf etwas anderes vor oder bin gerade dabei, woanders hinzugehen. So viele Gedanken kommen dir durch den Kopf, auch Angstgefühle, auch Zweifelgefühle. Aber all das wird gekreuzigt in einer Entscheidung, die entstanden ist, weil du dich am Morgen Gott übergeben hast. Und so kamen wir in ein Gespräch und es war nicht lang, aber ausreichend für Gottes Plan. Und er frug mich dann, ganz erstaunt, weil ich ihm ein Zeugnis gab über die Tage, die ich soeben erlebt hatte, und ich war voll von Freude über das, was Gott geschenkt hatte. Und ich gab ihm dieses Zeugnis und er frug mich, welche Gemeinschaft gehörst du an? Und ich strahle ihn an und sage, ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist. Und er reagierte überrascht und meinte, dass ich erkenne, dass du von ganzem Herzen davon überzeugt bist. Und das war für mich wiederum ein Zeichen, weil ich habe es spontan getan. Aber seine Antwort zeigte mir, was es für andere bedeutet, wenn du bekennst, was du bist, und sie fragen dann nach mehr. Wenn ich das Wort Siebenten-Tags-Adventist in meinem Bekenntnis ablege, kann es dann sein, dass ich gar nicht so sehr mit dem Sabbat und den 10 Geboten verbunden bin? Kann es dann sein, dass ich gar nicht so sehr mit der Wiederkunft lebe, dem Gedanken der Wiederkunft? Wenn ich aber es freudig bekennen kann, bekenne ich das, was biblisch ist und was das Christsein ausmacht, das Halten der Gebote Gottes und der Glaube an einen Messias, der kommt und der es mir ermöglicht, diese Gebote zu halten. Denn wenn ich sage Ankunft, sage ich Jesus. Und somit haben wir in dem Wort Siebenten-Tags-Adventist das Gesetz und den Messias. Und das müssen wir verstehen und wir werden auch am Mittwoch mehr darüber sprechen, was das auf in einer globaleren Perspektive bedeutet. Aber heute geht es mir darum, Sehnsucht zu erwecken. Sehnsucht nach Jesus als den kommenden König. Denn wir sind Siebenten-Tags-Adventisten, weil wir glauben, er kommt. Aber es scheint, dass das aus dem Gesichtsfeld verloren gegangen ist. Wir wissen es als Lehre, wir glauben es als Lehre. Aber wie sieht es aus mit einem Durchdrungensein von diesem Gedanken? Wie sieht es aus von einem Bewusstsein, er kommt? Siehe, er kommt. Und Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und aus diesem Grund habe ich diesen Titel gewählt, weil er meint, was er sagt. Ich möchte mit euch nun auf ein paar Gedanken eingehen und ich möchte diese Gedanken verknüpfen mit persönlicher Erfahrung. Zunächst einmal gibt es eine Aussage, die mir sehr wichtig ist für diese Tage, die ich euch weitergeben möchte. Und sie findet sich in Propheten und Könige auf der Seite 486. Propheten und Könige auf der Seite 486. Ich werde sie euch hier notieren. Propheten und Könige, abgekürzt kann man das, wird das mit PK, Seite 486. Es ist eine Aussage über Sadrach, Messach und Abednego. Und Ellen White schreibt über diese Männer, ständig betend, gewissenhaft studierend. Dauernd in Verbindung mit dem Unsichtbaren, lebten sie mit Gott Wer weiß, wie es ausgeht? Wer weiß, wie es ausgeht? Kennt jemand das Zitat? Es geht aus in einer beeindruckenden Weise. Wie Henoch. Das heißt, Sadrach, Messach und Abednego wandelten mit Gott, so wie es über Henoch heißt. Und hier wird erklärt, wie Henoch zu diesem 300-jährigen Wandeln mit Gott gelangte, indem er ständig betete, gewissenhaft studierte und dauernd in Verbindung mit dem Unsichtbaren war. Drei Dinge. Drei Dinge und ein Resultat. Das Resultat, ein Leben mit Gott. Das ist gewaltig. Ständig zu beten bedeutet, ständig mit Gott in Verbindung zu sein durch das Gespräch. Durch das Gespräch deines Herzens. Es bedeutet zu wissen, dass Gott dein Gegenüber ist. Es geht hier nicht mehr nur um einen Gedanken über Gott. Es geht hier um Gott vor dir. Es geht darum, Gott zu sehen, den Unsichtbaren zu sehen in deinem Herzen. Wie tust du das? Indem du zum Wort gehst, gewissenhaft studierst, das Wort nimmst und sagst, es ist von dir. Es ist genau so, wie wenn du jetzt laut reden würdest. Denn wenn wir Wort sagen, sagen wir auch Mund. Wenn wir Mund sagen, sagen wir Person. Das Wort Gottes kommt aus ihm und wird offenbart in Jesus. Und wenn wir über Jesus studieren, dann wird unser Geist verwandelt in das, was wir betrachten. Merke dir doch, was auch immer du anschaust, in das wirst du verwandelt. Was du betrachtest, genau das wirst du. Wenn du über negative Gedanken nachsinnst, wirst du so werden. Deine Gedanken werden immer negativer werden und du wirst dich manchmal fragen, wie es plötzlich kommt, dass du da fast nicht mehr rauskommst. Es scheint fast wie eine die normale Ausrichtung deines Wesens geworden zu sein. Gott sagt, es gibt ein Gesetz, durch Anschauen wirst du verwandelt. Schau an, was schön ist. Du kannst, wenn du hinausgehst, in die Natur gehst, die Disteln und Dornen sehen. Die müssen wir auch sehen, um zu lernen, dass es Schweiß braucht, um tatsächlich unser Lebenswerk zu tun. Aber sie sollen uns nur erinnern an die Dornen Jesu Christi auf seinem Haupt. Er hat für dich erlitten, was er nicht will, dass du auf diese Weise durchmachst. Du sollst die Blüten sehen. Und du sollst lernen, Gott darin zu sehen. Nicht wie die New Ageler, die meinen, Gott sei der Baum oder Gott sei im Baum besser. Aber in einer Weise, sieh Gott im Baum, sieh Gott in den Äpfeln, sieh Gott in der Natur. Sieh, dass alles dir sagt, so bin ich. Dadurch verkündet alles den kommenden Gott. Alles verkündigt die Wiederkunft Jesu Christi. Denn wenn er kommt, wird er alles wiederherstellen, wie es einst war, ohne Disteln und Dornen. Und es wird herrlich werden. Es wird herrlich sein. Und diese Männer wussten, dass der Weg zum Leben eine Entscheidung ist, zum Gebet, eine Entscheidung ist zum gewissenhaften Studium und eine Entscheidung ist, in Verbindung mit dem Unsichtbaren zu sein. Eine dreifache Entscheidung. Das bedeutet, ich werde früh aufstehen und werde beten, weil ich mich entschieden habe. Viele wollen im Himmel sein und werden es nicht sein, weil sie sich nicht entscheiden, im Himmel zu sein. Du entscheidest dich. Das Kreuz bedeutet immer, dass etwas schwerfällt. Immer. Es bedeutet immer einen Schmerz. Es bedeutet immer, dass du stark sein musst, dass du mutig sein musst, dass du ein Überwinder sein musst. Es hat immer zu tun mit deiner Entscheidung gegen die Umstände, gegen die Gefühle, gegen alles, was dagegen spricht, weil das Wort bleibt. Alles andere vergeht, das Wort bleibt. Wenn das Wort bleibt, muss es in mir sein. Jesus muss in mir sein. Beten bedeutet mit Jesus sprechen. Ständig mit Jesus sprechen. Gewissenhaft Jesus studieren. Das sein Leben, die Weissagungen auf ihn, alles, was in der Bibel steht. Und mit dem Unsichtbaren, Jesus in Verbindung sein. Diese drei Dinge sagen Jesus, Jesus, Jesus. Und so lebten sie und sagten nicht Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch das Resultat ist Jesus. Jesus, 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 Jesus. Das war das Leben von Sadrach, Messach und Abednego. Und als ich noch ein Kind war, gab mir Gott zweimal in einem Traum das Zeichen seines Kommens. Zweimal, ich war vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, 12 oder 13 Jahre alt. Und ich schlief, wie man in der Nacht zu schlafen hat. Und dann war es, dass ich zum ersten Mal in einem Traum, dass ich zum ersten Mal einen Traum erhielt, wo ich wusste, er ist von Gott. Das weißt du, wenn es so ist. Und es ist auch so wirklich, dass du erkennst, Gott spricht. Und das Schöne dabei war, das habe ich später erkannt, dass Gott mir durch diesen Traum sagen wollte, die Wiederkunft ist eine Botschaft für die Familie. Gott offenbarte sie mir als Kind. Aber es hieß für mich, wirke zuerst für deine Familie. Gib alles auf. Das habe ich später dann so, das habe ich in dem Alter noch nicht so gesehen, ja. Aber später wurde mir es klar, gib alles auf, was ein Hindernis ist, dass deine Familie ankommt. Weil wir waren als Familie da zusammen. Im ersten Traum, ich ging in Friedrichshafen zur Schule, Gott wählte für diesen Traum die Stadt Friedrichshafen. Dort, wo ich oft mit den Bussen ankam. Und es war eine Atmosphäre des Wartens, eine Atmosphäre einer gewissen Spannung, eines gewissen Erwartens, was kommt. Und wir waren dort und plötzlich in dieser Erwartung blicke ich auf und sehe Licht, Licht, helles, herrliches Licht. Und ich hörte mich rufen in meinem Traum, Jesus kommt, Jesus kommt. Ich glaube dreimal, Jesus kommt. Und das zweite Mal, ich wollte diesen Traum doch unbedingt wieder träumen. Und der Herr erlaubte es mir. Es war gar nicht so viel später. Da war nur der Umstand anders. Wir befanden uns in unserem Haus, wo wir lange gelebt haben, in Salem am Bodensee. Und wir haben da eine sehr schöne Ecke, wo wir gesessen sind immer. Und wir waren als Familie, als ganze Familie vereinigt. Und es war eine Atmosphäre der Heiligkeit, der Feierlichkeit, der Gemeinschaft. Und dann schauen wir plötzlich aus dem Fenster heraus und erneut dasselbe. Ich schaue auf und ich sehe ein Licht immer heller werden, immer herrlicher werdend. Und ich höre mich in meinem Traum rufen, Jesus kommt, Jesus kommt, Jesus kommt. Und das Gefühl war, eine Mischung aus Furcht und Freude. Das war interessant. Und ich glaube, dass Gott mir dadurch sagen wollte, ich bin die Freude pur, aber ich bin heilig. Und ich kann das Böse nicht sehen. Deswegen müsste jeder von uns hier für ewig sterben. Ich kann die Sünde nicht sehen. Deswegen sagt Paulus, das Kreuz ist mir vor die Augen gemalt. Und David sagt, ich habe meine Sünde immer vor mir. Er wollte sie nicht vergessen. Aber wie hatte er sie immer vor sich? Indem er ständig auf Christus, den Gekreuzigten, schaute. Denn wenn Gott das Böse nicht sehen kann, konnte er das Böse nur in Christus sehen, weil es dort abgeurteilt wurde, vernichtet wurde. Gott muss die Sünde vernichten. Und um den Sünder zu retten, muss er ihn von der Sünde trennen. Wie tut er das? Indem er die Sünde auf das Sündenlamm legt. Und so entsteht Hoffnung. Und so gab Gott mir als Kind schon das Verständnis. Wenn ich komme, und ich werde kommen, möchte ich eure Familie retten. Wie viele Menschen wurden gerettet durch die Sintflut hindurch? 8. Und wer waren diese Menschen? Eine Familie. Durch die Sintflut hindurch wurde eine Familie gerettet. Das bedeutet, die Geschichte Noahs und der Sintflut ist die Geschichte Gottes in seinem Plan, die kleinste Zelle, die es gibt, zu erlösen, die Familie. Ich möchte, dass wir Judas Kapitel 14, Judas Vers 14 und 15 aufschlagen. Judas 14 und 15. Wir wollen dort eine Verheißung lesen, die im Zusammenhang mit dem steht, was wir gerade sagten. Es heißt, von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Henoch, heißt es hier, war der siebte von Adam aus. Henoch wurde eine Botschaft gegeben. Es war die Botschaft des Kommens Jesu Christi. Und Henoch sieht hier Jesus Christus nicht bei seinem ersten Kommen, sondern bei seiner Wiederkunft. Henoch wurde zum Träger, zum ersten Träger in besonderer Weise der Verkündigung des Kommens Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar, diese Aussage in Zusammenhang zu bringen mit dem, was wir gerade lasen? Mit der Erfahrung von Sadrach, Messach und Abednego? Wenn die drei so lebten, wie wir gerade beschrieben haben, dann weil sie ein Ziel hatten, das Ziel des Henoch, die Wiederkunft Jesu Christi, als ein reales Ereignis, das sich einstellen wird. Henoch wurde entrückt. Die letzte Generation wird entrückt werden. Henoch ist ein Vorbild für jene, die nicht sterben werden, sondern die lebendig verwandelt werden. Möchtest du dazugehören? Ja, ich will. Wenn Gott es so sagt, muss ich es annehmen. Und deshalb glaubten unsere Pioniere, dass es nunmehr für das Adventvolk darum ginge, Menschen vorzubereiten, nicht nur darauf im Herrn zu sterben, wenn sie sterben sollten, sondern vorzubereiten auf die Verwandlung. Vorzubereiten darauf, lebendig ihrem Heiland ins Antlitz zu schauen. Und alle Verkündigung der Wiederkunft wird immer eine Verkündigung sein im Zusammenhang mit den Geboten Gottes. Deshalb siebenten Tags Adventist. Denn nur wenn das Gesetz Gottes in unseren Herzen lebt, werden wir lebendig dem Messias entgegengerückt werden. Deshalb versucht Satan, das Gesetz Gottes zu zerschlagen, den Sabbat und das Gesetz, oder dass wir es nur äußerlich halten, uns die Erfahrung zu rauben. Und dadurch ist in uns nicht dieses Verlangen nach seinem Kommen. Aber wenn du Gottes Gesetz bewahrst, ist das Verlangen nach seinem Kommen da. Und so spricht der Herr durch Henoch, dass er kommen wird. Und er wird richten und er wird retten. Und diese Hoffnung der Wiederkunft zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Es ist der Zielpunkt. Und in wunderbarster Weise wird hier von den Schreibern darüber gesprochen. Es gibt Aussagen, die dich trösten, die dich stärken, die dir ganz große Freude bereiten, wenn du sie verständig liest. Und ich möchte euch eine Aussage als Beispiel geben. In Jesaja Kapitel 26. Jesaja 26, Vers 19. Hört, wie Jesaja in herrlicher Sprache hierüber geschrieben hat. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Verkündigt das Alte Testament die Wiederkunft Jesu Christi, die Auferstehung? Sie werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Denn dein Tau ist ein Morgentau. Und die Erde wird die Toten wiedergeben. Können wir hierzu Amen sagen? Amen. Und im Kapitel 25, Vers 8 schreibt er, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von allen Angesichtern und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Im Vers 9, und an jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Hiob, und ich übersetze hier aus der King James, Hiob sagt in Hiob 19, Vers 25 und folgende. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am letzten Tag auf der Erde stehen wird. In meinem Fleisch werde ich Gott sehen. So verkündigt auch Hiob, dass er in seinem Fleisch den kommenden Herrn erblicken und sehen wird. Der Psalmist sagt im Psalm 50 und dort in den Versen 2 bis 4. Psalm Kapitel 50. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Und im Psalm 96, Vers 11. Psalm 96, dort heißt es im Vers 11, es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt, es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt. Jesus sagt einmal, wenn ihr schweigt, wer wird dann sprechen? Die Steine. Habt ihr schon erlebt, dass die Natur wirklich jubelt und frohlockt über ihren Schöpfer? Habt ihr schon gemerkt, dass wenn ihr draußen seid und ihr beginnt ein Loblied zu singen, dass dann die Tiere ihr Verhalten verändern? Hast du schon gemerkt, Franziska? Habe ich auch schon erleben dürfen. Es ist so. Weshalb wurde die ganze Schöpfung geschaffen? Für den Menschen, um Gott zu verherrlichen. Was geschah, als Jesus starb? Gab es Zeichen in der leblosen Natur, die den Tod des Erlösers betrauerte? Jawohl, die Felsen wurden durchspalten und die Sonne wurde verfinstert. Es gibt Zeichen, die du sehen kannst, die Gott gibt, damit sie dich begleiten und du wissen kannst, er kommt und er schweigt nicht.
Und dann heißt es zum Schluss hier,
vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt. Der Psalmist hat es geglaubt und hat es verkündigt. Jesus, als er sich von seinen Jüngern bald trennen musste, gab ihnen ein Wort mit, das bis zum Ende der Zeit die Verheißung seines Kommens verkündigen sollte. In Johannes Kapitel 14 lesen wir es in den ersten Versen. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus hat es gesagt. Und als er den Jüngern vor den Augen der Jünger verschwand, nach seiner Auferstehung, nachdem er mit ihnen 40 Tage verbracht hatte, sagten die Jünger ihnen Folgendes. In Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Alles sehnt sich nach dem, was Apostelgeschichte 3, Vers 21 sagt. In Apostelgeschichte 3, Vers 21 steht, Kapitel 3, Vers 21, über Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Die Zeit der Wiederherstellung kommt. Alles wird wiederhergestellt werden. Alles, was Gott geplant hat, alles wird wieder da sein, so wie er es geplant hat. Und wenn dieses Bild die Hallen deines Denkens erfüllt, wirst du neu denken. So denken, wie du gerne denken möchtest. Eine Disziplin unseres Denkens ist heute erforderlich. Eine Disziplin, die sich bewusst und entschlossen nähert am Wort Gottes, die erkennt, dass wir im Strome der Zeit stehen und am Ende der Zeit stehen, dass vor uns Männer und Frauen waren, die geglaubt haben und gerungen haben und überwunden haben, weil sie wussten, Jesus wird wiederkommen. Heute aber sind wir diesem Ereignis sehr nahe. Was die Patriarchen und Propheten verkündigten, was die Jünger glaubten und weitergaben, was im Neuen Testament als die selige Hoffnung beschrieben wird, was von Paulus verkündet wird in den Worten im 1. Thessalonicher 4, dass er herabkommen wird, der Erzengel, oder besser Jesus mit der Stimme des Erzengels, mit der Stimme Michaels, denn er ist wie Gott, er ist unser Heiland, bei dem Ton der letzten Posaune. Das glaubten aber auch die Waldenser. Kennt ihr die Waldenser? Ihre Geschichte ist wenigen bekannt, aber sie glaubten fest, der Heiland wird kommen. Und sie hielten sich an die Gebote Gottes. Sie verbanden Gesetz und Evangelium. Ihre Geschichte steht geschrieben in den himmlischen Büchern. So ging es auch dem Morgenstern der Reformation. Wer war der Morgenstern der Reformation? Wer weiß das? Johannes Wycliffe, dort in England. Er schaute voraus in der Hoffnung der Gemeinde auf das Kommen des Herrn. Luther sagte, ich bin überzeugt, dass der Tag des Gerichtes ungefähr in 300 Jahren sich einstellen wird. Wusste Luther etwas um die 2300 Abend und Morgen zu seiner Zeit? Er sagt, dass er die Überzeugung trägt, und er lebte ja im 16. Jahrhundert, dass ungefähr 300 Jahre noch ausstünden für das Kommen des Herrn. Gott, sagt er, wird nicht, kann nicht diese böse Welt länger ertragen. Und er hat es etwas länger ertragen. Und darauf werden wir gleich eingehen. So glaubten es Melanchthon, Calvin, Knox, der Reformator Schottlands, Ridley und Latimer in England, die ihr Leben für Gott dort ließen im 16. Jahrhundert. Ridley schrieb: Ohne Zweifel, das glaube ich und deshalb sage ich es, geht die Welt ihrem Ende entgegen. Lasst uns wie Johannes, der Knecht Gottes, in unseren Herzen zu unserem Heiland Jesus rufen: Komm, Herr Jesus, komm. Baxter schreibt: Die Gedanken des Kommens des Herrn sind süß und freudig für meine Seele. Und er schreibt etwas später: Wenn der Tod der letzte Feind ist, der bei der Wiederkunft zerstört werden wird, können wir daraus lernen, wie sehr ernste Gläubige sich danach sehnen sollten, dass Jesus wiederkommt. Und wie sehr sie dafür beten sollten, wenn dieser letzte und vollständige Triumph sich darstellen wird. Dies war der Glaube der apostolischen Gemeinde. Dies war der Glaube der Gemeinde in der Wüste. Und dies war der Glaube der Reformatoren. Und wie sieht es aus mit uns? Nun, ich möchte jetzt eingehen, in der Zeit, die uns bleibt, auf Zeichen seines Kommens, die eng verbunden mit diesen Verheißungen seines Kommens zu verstehen sind. Jesus gab Verheißungen seines Kommens, aber Jesus gab auch Zeichen seines Kommens. Und damit meine ich nicht die allgemeinen Zeichen wie Erdbeben oder Krankheiten, wie sie in Matthäus 24 beschrieben sind, Hunger und Seuchen. Denn auch das wird von Jesus dort als ein Zeichen für die letzte Zeit hervorgehoben. Aber vor allem deshalb, weil es am Ende der Zeit in einer Dimension stattfinden wird, wie niemals zuvor. Aber wenn ihr Matthäus 24 tief studiert, dann seht ihr, dass Jesus ab einem gewissen Zeitpunkt bewusst von den Zeichen seines Kommens redet. Und er meint damit drei, und heute werden wir feststellen, vier Zeichen. Er selbst spricht drei an. In einigen Evangelien sind davon zwei aufgezeichnet, in einem sind drei aufgezeichnet, und in der Offenbarung steht das vierte Zeichen seines Kommens. Es sind vier Zeichen. Welche Zeichen sind es? Wir wollen nun darauf eingehen. Wir wollen dazu die Texte lesen, und bevor wir aus dem Wort, aus dem Munde Jesu hören, wollen wir aus dem Munde des Jüngers hören, der ihn besonders liebte und dadurch von Jesus in seinem Bedürfnis nach Liebe besonders geliebt werden konnte. Und das ist Johannes. In der Offenbarung schreibt er in Bezug auf das sechste Siegel. Es heißt dort in Offenbarung Kapitel 6. Lasst uns das gemeinsam aufschlagen. Es heißt dort im Vers 12: Und ich sah, als es, das Lamm, das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle ihre Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Der Zielpunkt des sechsten Siegels ist die Wiederkunft Jesu Christi. Mehrere Zeichen werden hier gegeben. Lasst uns diese Zeichen aufzählen. Zunächst einmal haben wir ein erstes Zeichen. Was ist das erste Zeichen? Ein großes Erdbeben. Ein großes Erdbeben. Welches Zeichen folgt auf dieses Erdbeben? Die Sonne verfinstert. Und im Zusammenhang damit der Mond wie Blut, blutrot, dunkel. Was ist das dritte Zeichen? Die Sterne fallen vom Himmel. Und was kommt dann? Ist das ein Zeichen? Denken wir nach. Wozu ist ein Zeichen gegeben in Gottes Plan? Wozu? Für wen ist ein Zeichen da? Für Menschen, für das Volk. Wenn er also ein Zeichen gibt für Menschen, was will er durch das Zeichen in den Menschen bewirken? Wie bitte? Vorbereitung. Und wenn wir sagen Vorbereitung, bedeutet das? Bekehrung. Bekehrung. Wenn jetzt Jesus kommt, was angedeutet wird, dass der Himmel entweicht, wenn er kommt in den Wolken des Himmels, kann sich dann noch jemand bekehren? Nein. Deswegen sagte James White, aus diesem Grund können wir das nicht mehr als ein Zeichen bewerten. Die drei Zeichen sind die, die wir hier angesprochen haben. Nun, Jesus selbst in den Evangelien ist es niedergeschrieben, griff das zweite und das dritte Zeichen auf. Lasst uns dazu in Matthäus 24 einen Text lesen. In Matthäus 24 schreibt der Herr Jesus, das heißt Matthäus, und es lautet dort im Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, seht ihr es? Und der Mond wird seinen Schein nicht geben, er war so dunkel, blutrot, und die Sterne würden vom Himmel fallen, und jetzt sagt er, und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Seht ihr, es ist etwas anders ausgedrückt, aber es ist dasselbe. Wenn es hier heißt, die Himmel werden erschüttert werden, dann können wir das in Verbindung bringen mit dem, was wir soeben lasen, wo es hieß, der Himmel entwich wie eine Buchrolle. Manchmal könnten wir meinen, wenn wir das lesen, nun, der Himmel vergeht dann ganz. Aber indem wir beide Stellen miteinander vergleichen, erkennen wir, dieses Entweichen wie eine Buchrolle, die Buchrolle ist ja immer noch da, bedeutet, der Himmel wird erschüttert werden. Aber der Himmel wird nicht in dem Augenblick vergehen. Das wird aus diesem Parallelstudium ersichtlich. Und dann sagt Jesus, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Was ist das Zeichen des Menschensohnes? Offenbarung Kapitel 14. Wo kommt Jesus, wenn er kommt? Auf der Wolke. Das Zeichen des Menschensohnes, könnt ihr in Offenbarung 14 nachlesen, ist die Wolke. Und wie groß wird die Wolke am Anfang sein? Sie wird halb so groß sein wie die Hand eines Mannes. Hermann, tu doch mal deine kräftige Hand hochhalten. Halb so groß wie die Hand eines Mannes. Und erst einmal ganz dunkel, weil es so weit weg ist. Aber dann wird sie näher kommen. Und sie wird weiß sein. Und wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass er mit allen Engeln kommen wird? Wisst ihr, dass die Bibel sagt, er wird in der Herrlichkeit seines Vaters kommen? Und es werden ihn alle Augen sehen. Er wird kommen. Und ich frage mich, was dann die Bewohner der anderen unzähligen von Gott geschaffenen Planeten im Universum denken werden. Sie werden sich erwartungsvoll freuen darauf, dass nach 7 Tagen, wenn wir entrückt worden sind, wir dort schließlich am Orion ankommen und die Vertreter der Welten uns schon dort erwarten. Genauso wird es geschehen. Das ist nachzulesen in den Schriften, die Gott uns geschenkt hat. Nun, der Zeit halber fordere ich uns alle dazu auf, dass wir den großen Kampf erneut studieren. Ich würde euch jetzt nämlich am liebsten die ganzen Stellen, alle vorlesen, aber ich werde ein paar Stellen herausgreifen und sie bringen mich zum Staunen. Weil man nicht anders kann als staunen, wenn Prophetie sich erfüllt. Bedenkt, Jesus spricht hier von Zeichen. Den Zeichen seines Kommens. Und in Bezug auf das Erdbeben, das erwähnt er ja nicht, ist es euch aufgefallen? Das erwähnt Johannes. Wann war die Erfüllung des großen Erdbebens? Wann war die Erfüllung? Lissabon. Das Erdbeben von Lissabon. Jawohl. Und zwar können wir im großen Kampf, der sehr dokumentiert ist, der die Zeitgeschichte aufgreift, und sie zitiert hier Historiker, einiges hierüber lesen. Es steht hier, diese Zeichen wurden vor dem Anfang des 19. Jahrhunderts wahrgenommen. In Erfüllung dieser Weissagung fand im Jahre 1755 das allerschrecklichste Erdbeben statt, das je berichtet worden ist. Obgleich allgemein bekannt als das Erdbeben von Lissabon, dehnte es sich doch über den größeren Teil von Europa, Afrika und Amerika aus. Es wurde in Grönland, in Westindien und auf der Insel Madeira, in Schweden und Norwegen, Großbritannien und Irland verspürt. Es erstreckte sich über einen Flächenraum von nicht weniger als 10.360.000 Quadratkilometern. In Afrika war die Erschütterung beinahe ebenso heftig wie in Europa. Ein großer Teil von Algerien wurde zerstört. Und nur in geringer Entfernung von Marokko wurde ein Dorf mit 8.000 bis 10.000 Einwohnern verschlungen. Eine ungeheure Woge, die Städte fortriss und große Zerstörung verursachte, fegte über die Küsten von Spanien und Afrika. In Spanien und Portugal zeigten sich die Erdstöße mit äußerster Heftigkeit. In Cadiz soll die hereinstürzende Woge 18 Meter hoch gewesen sein. Und so weiter. Lyle, einer derjenigen, die sich hier zitiert, schreibt in Grundrisse der Geologie, Seite 495. Etliche der größten Berge in Portugal wurden heftig, gewissermaßen von Grunde aus erschüttert. Die Gipfel einiger Berge öffneten sich und wurden auf erstaunliche Weise gespalten und zerrissen, wobei ungeheure Massen in die umliegenden Täler geschleudert wurden. Man erzählt, dass diesen Bergen Flammen entstiegen. Wenn wir hierüber weiterlesen, erkennen wir etwas Dramatisches. Die Menschen in Lissabon versuchten sich zu verbergen in den Klöstern und Kirchen. Und dort, wo sie Schutz suchten, geschah ihr Untergang. Es gab einen großen, teuren Kai, der gebaut war am Hafen, mit Marmor und massiv. Viele glaubten, wir wollen nicht unter den umstürzenden Gebäuden erschlagen werden. Lasst uns dort Sicherheit finden. Von der Woge wurden sie mit dem Kai in die Tiefe gerissen und es kam kein Körper mehr an die Oberfläche. Und es heißt, dass 90.000 Menschenleben an jenem verhängnisvollen Tage umkamen. Der Schrecken des Volkes überstieg alle Beschreibung. Niemand weinte. Das Unglück war zu groß. Die Menschen liefen hin und her, wahnsinnig vor Schrecken und Entsetzen, schlugen sich in das Angesicht und an die Brust und riefen: Erbarmen, die Welt geht unter. Mütter vergaßen ihre Kinder und rannten mit Kruzifixen umher. Unglücklicherweise liefen viele in die Kirchen, um Schutz zu suchen. Aber vergebens wurde ununterbrochen die Messe gelesen und die Hostie enthüllt. Umsonst klammerten sich die armen Geschöpfe an die Altäre, Kruzifixe. Kruzifixe, Priester und Volk wurden alle miteinander in den gemeinsamen Untergang verschlungen. Ich habe mich viele Jahre gefragt, warum dieses Erdbeben in Lissabon geschah. Und als ich begann, dann darüber nachzudenken, gab Gott mir eine Antwort, wo ich glaube, dass er sie sehr vielen gibt. Was glaubt ihr, warum geschah dieses erste Zeichen 1755 in Lissabon? Was meint ihr? Ich werde hier eine Zeitlinie aufzeichnen. Und zwar bis zur Wiederkunft Jesu. Und hier haben wir das erste Zeichen. 1755, alle Heiligen, 1. November. Ja, das ist dieses bekannte katholische Fest. Und wofür stand denn Lissabon damals, zu jener Zeit? Ah, für die Inquisition. Danke, Edelbert. Die Inquisition führte dazu, dass Menschen, die an Gesetz und Evangelium glaubten, an die Gebote und den Messias, verfolgt und getötet wurden im Namen einer Kirche, die von sich den Anspruch hatte, stellvertretend für Gott zu sein auf dieser Erde. In anderen Worten, Jesus ließ zu, dass Johannes in der Offenbarung das erste Endzeitzeichen gab, weil dieses Zeichen dem Volk Gottes, das fast 1260 Jahre schon verfolgt worden war, sagen sollte: Mein Volk, sei getrost, das Papsttum, die antichristlichen Mächte werden gerichtet werden. Dies ist ein Zeichen, das dir sagen soll: Ich komme bald und deine Feinde werden unter den Schemel meines Christus gestellt werden. Dies ist der Grund für das Erdbeben von Lissabon. Und wenn ihr Daniel 7 studiert, werdet ihr merken, dass plötzlich, wenn die Reiche dargestellt werden, dann der Menschensohn, der 1844 zum Vater kommt, dann auch Momente sind, wo vom Gericht über das Papsttum sprechen. Und wir verstehen den Zusammenhang vielleicht noch nicht. Nun, weil im Untersuchungsgericht alle diejenigen, die von sich den Anspruch haben, dass sie Gott repräsentieren auf dieser Erde, vor Gericht kommen. Also auch das Papsttum. Und so wird schon seit 1844 das Papsttum in seiner Verurteilung und letzten Zerstörung im Untersuchungsgericht dargestellt. Lissabon war das Zeichen der Befreiung für Gottes Volk. Das nächste Zeichen, von Jesus genannt als das erste Zeichen: Sonne verfinstert, Mond wie Blut. Warum geht Jesus erst jetzt auf ein Ankunftszeichen ein? Warum hat er nicht auch schon das große Erdbeben erwähnt? Nun, die Antwort finden wir in Matthäus 24. In Matthäus 24 spricht Jesus zunächst einmal, wenn ihr das Kapitel vor euch habt, von den Zeichen vor der Zerstörung Jerusalems, 70 nach Christus, durch Titus. Darüber spricht er bis zum Vers 20. Und dann, ab Vers 21, spricht er von den 1260 Jahren der mittelalterlichen Verfolgung. Nur die Jünger hätten das damals nicht ertragen können, wenn Jesus ausführlicher hierüber ihnen berichtet hätte. Und deshalb geht Jesus nur kurz darüber hinweg und sagt: Dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr sein wird. Nie wieder wird eine solch lange Drangsal sein. 1260 Jahre der Verfolgung wird nicht mehr geschehen. Und dann sagt Jesus das berühmte Wort: Wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. James White schreibt darüber und er schreibt: Wenn diese Zeit der 1260 Jahre von Gott nicht verkürzt worden wäre, hätte Rom nicht einen einzigen Gläubigen verschont. Alle wären getötet worden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Was schreibt Schwester Weid im großen Kampf hierzu? Sie schreibt: und habt im Hinterkopf diese Zahl des ersten Zeichens. 25 Jahre später erschien das nächste in der Weissagung erwähnte Zeichen.
die Verfinsterung der Sonne und des Mondes, und zwar dies umso auffallender, da die Zeit seiner Erfüllung genau und bestimmt angegeben worden war. Der Heiland erwähnt in seiner Unterredung mit den Jüngern auf dem Ölberg, nach der Schilderung der langen Trübsalszeit der Gemeinde, den 1260 Jahren der päpstlichen Verfolgung, hinsichtlich derer er verheißen hatte, dass die Tage der Trübsal verkürzt werden sollten. Da haben wir es. Gewisse Ereignisse, die seinem Kommen vorausgehen würden, und nannte die Zeit, wann das erste Zeichen geschehen, gesehen werden sollte. Aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Markus 13, 24. Die 1260 Tage oder Jahre liefen mit dem Jahre 1798 ab. Ein Vierteljahrhundert zuvor hatten die Verfolgungen beinahe gänzlich aufgehört. Verstehen wir jetzt den Zusammenhang? Die Zeit der 1260 Jahre, die beginnen ja im Jahre 538 nach Christus, ein wesentliches Datum für uns, wo das Papsttum in seiner Kraft stand, um seinen Werdegang nun in aller Bosheit und mit der staatlichen Gewalt dahinter zu tun. Und diese Zeit endet im Jahre 1798. Und Jesus sagt, dass, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Und Schwester White zeigt uns, dass die Geschichte bestätigt, dass ungefähr 25 Jahre vor Ende dieser Zeitspanne die Verfolgung aufhörten. Nun rechnen wir mal zurück, 1798 weniger 25. Wie viel ist das ungefähr? 1773. Also, ungefähr 1773. 73, stimmt schon. Ja, 73 plus 25, 98. Ungefähr um diese Zeit war die Verfolgung zu Ende. Und jetzt lesen wir vielleicht Matthäus Kapitel 24, Vers 29 ganz neu oder verständig. Lesen wir Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage, was wird da geschehen? Wird die Sonne verfinstert werden. Ist Jesus nicht wunderbar? Bald nach der Drangsal, bald nach 1773. Denn da hörte die Drangsal auf. Wir können nicht ab 1798 rechnen, weil die Drangsal 25 Jahre ungefähr zuvor endete, weil die Tage um Gottes Volk willen verkürzt wurden. Also bald nach 1773. Wann war denn das Zeichen der Sonnenverfinsterung? In welchem Jahr? Das ist herrlich. Und zwar, schreibt sie es gleich hier, nach dieser Verfolgung sollte nach den Worten Christi die Sonne verdunkelt werden. Am 19. Mai 1780 ging diese Weissagung in Erfüllung. Hat Gott lange gewartet? 7 Jahre! Also 19. Mai 1780. Da haben wir das zweite Zeichen. 1780. Die Sonne wurde verfinstert. Ich war sehr berührt vor einigen Tagen, als ich hierzu eine Aussage in diesem selben Kapitel im Großen Kampf las, die mir nicht mehr so im Kopf war. Der 19. Mai 1780 steht in der Geschichte als der dunkle Tag. Und jetzt schreibt sie: Seit der Zeit des Mose gab es keine, Moment, ich habe es auch hier, es ist leichter, müsste jetzt gleich kommen, hier, seit Moses Zeit ist keine Finsternis von gleicher Dichtigkeit, Ausdehnung und Dauer je berichtet worden. Seit welcher Zeit? Des Mose. Hier haben wir eine Verheißung in Bezug auf sein Kommen. Und sie sagt, seit der Zeit des Mose gab es so etwas nicht mehr. Die Beschreibung dieses Ereignisses, wie sie von Augenzeugen gegeben wurde, ist nur ein Widerhall der Worte des Herrn, wie der Prophet Joel, auch Joel, 2500 Jahre vor ihrer Erfüllung kundtat. Joel 3, Vers 4, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt.
Es ist geschehen. Zum 19. Mai heißt es hier, als die geheimnisvollste und bis dahin unerklärbare, wenn nicht gänzlich, ohne Beispiel dastehende Naturerscheinung dieser Art, steht der finstere Tag vom 19. Mai 1780. Eine höchst sonderbare Verfinsterung des ganzen sichtbaren Himmels und der Atmosphäre Neuenglands. Und wenn ihr diesen Bericht studiert, werdet ihr feststellen, dass die Tiere schlafen gingen am helllichten Tag, weil sie dachten, es ist Nacht geworden. Dass du eine Hand vor deine Augen halten konntest am helllichten Tag und sahst sie nicht. Es gab keine Sonnenfinsternis. Es war ein Zeichen der Wiederkunft Jesu. Und ich habe mich Jahre gefragt, warum geschah das nur in Neuengland? Nur im Osten der USA. Es ist zwar ein riesiges Gebiet, aber warum nur dort an der am Atlantik und in diesem großen östlichen Gebiet? Warum? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Welche Zeitspanne würde jetzt zu Ende gehen? Die 1260 Jahre. Nach dieser Zeitspanne, worauf würde sich das Denken der Menschen zu konzentrieren beginnen? Auf die 2300 Abende und Morgen. Das bedeutet auf die Zeitspanne, die zur Entstehung der Adventgemeinde führen würde. Und wo entstand die Adventgemeinde? Und an welchem Ort? In Neuengland. Das ist ein Zeichen der Wiederkunft Jesu, das der Welt, besser den Bibelstudenten, sagen sollte: Meine Gemeinde, studiert die Prophetie, wird jetzt bald in Amerika entstehen. Und dort in Neuengland, in drei Staaten, verbanden sich die Heiligtumslehre, die Sabbatlehre und der Geist der Weissagung, der auf eine junge Frau kam, Ellen Harmon. Nun, das nächste Zeichen, von dem gesprochen wird, ereignete sich in welchem Jahr? Wer von euch erinnert sich? Der Sternenfall ereignete sich im Jahr 1833. Ich glaube, wir machen kurz mal die Fenster auf. Hallo? Reinspaziert. Lasst uns kurz mal auf einer Seite vielleicht die Fenster öffnen und durchatmen. Das ist ganz gut, auf dieser Seite. Gut. Das dritte und letzte kosmische Zeichen Jesu war der Sternenfall von 1833. Im Winter, letzten Winter, am Bodensee, dort wo wir uns befanden als Familie, war ich unterwegs, um meine Mutter abzuholen, die einer blinden Frau gedient hatte. Und als ich dort am Abend unterwegs war und es schneite so herrlich, da lief ich an den wunderschönen Laternen vorbei. Und an einer Laterne blieb ich stehen. Und dichte Schneeflocken waren zu erkennen. Und in dem Licht, und als ich das betrachtete, musste ich an den Sternenfall denken. Und plötzlich sah ich vor mir den Sternenfall. Und ich dachte mir, das muss ich meiner Mutter nachher sagen, wenn ich sie abgeholt habe. Und als wir zurückkehrten und an jener Laterne stehen blieben und wir sie gemeinsam betrachteten, frug ich Mutti: Sag mal, was denkst du, wenn du das siehst? Und sie sagt mir: Ich denke an den großen Sternenfall. Und der große Sternenfall war etwas so Atemberaubendes. Ich weiß nicht, ob ihr je in den USA gewesen seid. Wenn ja, es ist ein riesiger Kontinent. Mein Bruder ist gerade durch einen großen Teil gefahren und es dauert. Und wenn du dort bist und um die Größe des Kontinents weißt und dann darüber nachdenkst, dass an jenem Tag, in jener Nacht, über viele Stunden am gesamten Himmelszelt eine gewaltige Erscheinung stattfand. Jeden Augenblick gab es Tausende von Sternschnuppen,
die aufeinander folgten. Hast du schon mal eine Sternschnuppe gesehen? Hast du dich darüber gefreut? Und vielleicht hast du mal ein Paar gesehen. Aber dort waren es Millionen. Und es wird beschrieben, wenn ihr es lest, dass es wie bei einem Feigenbaum war, wo wenn du ihn schüttelst, von einem Punkt aus die Feigen in alle Richtungen gehen. Es war wie fokussiert von einem Punkt aus und die Sterne flogen in alle Richtungen. Über die ganzen USA, aber Millionen von Millionen von Millionen von Millionen. Ein gewaltiges Schauspiel. Also, das beeindruckt mich so sehr. Keine Sprache kann der Pracht jenes herrlichen Schauspiels gerecht werden. Niemand, der es nicht selbst gesehen, kann sich eine entsprechende Vorstellung von seiner Herrlichkeit machen. Es schien, als ob der ganze Sternenhimmel sich in der Nähe des Zenits in einem Punkt gesammelt hätte und mit Blitzesschnelle gleichzeitig nach allen Richtungen des Horizonts hin seine Sterne hervorschieße. Und doch wurden diese nicht erschöpft. Tausende folgten schnell der Bahn, die Tausende durcheilt hatten, als seien sie für diesen Anlass erschaffen. Dies wurde am 13. Dezember 1833 geschrieben und das Ganze war am 13. November geschehen. Viele Zeitzeugen sind hier zu sehen. Ich frage euch, warum geschah denn das diesmal über die ganze USA? Habt ihr euch das schon gefragt? Warum? Warum diesmal über die ganze USA? Ja.
Und dann fängt an sprechen wie ein
Drache. Damit hat es zu tun. Die USA wurden durch dieses Zeichen von Gott erwählt als das herrliche Land. Als das Land von Daniel 11, Vers 41, wo eine Gemeinde entstand. Das Land, das zu vergleichen ist mit Israel in der Vergangenheit. Von Gott gesegnet, um der Welt die Botschaft Jesu Christi und seines nahen Kommens zu bringen. Und wisst ihr, im selben Jahr 1833 erhielt William Miller die Beglaubigung Gottes. Er erhielt zwar von offizieller Seite auch die Beglaubigung als Prediger zu dienen, aber die Beglaubigung Gottes war der Sternenfall. Damit beglaubigte Gott die Botschaft des William Miller. Und Amerika wurde zudem Hafen der Freiheit für die ganze Welt, noch wie ein Lamm. Und heute sind wir dabei, die Verwandlung zu erleben. Diese Zeichen haben sich erfüllt. Und sie erfüllten sich im Jahre 1833. Und die Studenten des Wortes Gottes wurden nunmehr geführt zum Jahre 1840 bis 1844 und wurden gerüstet auf die Wiederkunft Jesu, die sie dann erwarteten. 1844, am 22. Oktober, ging Jesus Christus in das himmlische Heiligtum, in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums, um dort seinen letzten Dienst für uns Menschen zu leisten. Ist es nicht erstaunlich, dass die Zeichen des Kommens zuvor erschienen und dass seitdem wie viel Zeit vergangen ist? 160 Jahre. Und ich habe eine Frage, wir sind jetzt ist 12 Uhr. Ist es euch recht, dass wir das zu Ende bringen? Es dauert nicht sehr lange. Es wird noch ein paar Minuten dauern. Es mag sein, dass jemand schon gehen muss, aber wir haben es jetzt um 12 Uhr etwas offener bis zum Mittagessen und dann möchte ich das Thema doch noch abrunden. Wie viele Jahre sind vom 22. Oktober 1844 vergangen? Wie viel? Überlegt, rechnet. Wir haben einige gute Rechner hier unter uns. Von 1844 bis heute. 160 Jahre. Wann waren die 160 Jahre voll nach 1844?
2004.
Wann 2004? Am 22. Oktober. Jetzt haltet es mal im Hinterkopf. Wir werden morgen mehr verstehen in Bezug auf, warum diese lange Verzögerungszeit. Verzögert Gott sein Kommen, frage ich euch? Nein. 2. Petrus Kapitel 3 sagt, er verzögert sein Kommen nicht. Aber er hat was? Geduld. Mit wem hat er Geduld haben müssen? Mit seinem Volk. Denn die Botschaft der Wiederkunft wird durch wen verkündet? Durch sein Volk. Also haben wir eine Verzögerung verursacht, die nicht in seiner Absicht stand. Eine Frage. 40 Jahre. Was umschließt denn das in der Bibel? Die Wüstenwanderung. Wie viele Jahre zog Israel durch die Wüste? 40. Wie viele Wochen oder Monate hätte sie durch die Wüste ziehen sollen? Einige Wochen. Denn wenn ihr dort gewesen seid oder wenn ihr euch einfach auf der Karte mal anschaut, wie weit es von ihrem Auszugspunkt in Ägypten bis nach Israel gewesen wäre, das ist nicht lang. Warum 40 Jahre? Damit wollen wir uns morgen mehr beschäftigen. Und ich denke, uns ist auch bis zu einem gewissen Grad allen die Ursache bewusst. Aber erinnert ihr euch, dass Jesus in Matthäus 24 auch etwas von 40 Jahren sagt? Er gebraucht zwar nicht das Wort 40 Jahre, aber spricht er nicht von dieser Generation? Wann spricht denn Jesus? Er spricht zu seinen Jüngern in seiner Endzeitrede. 40 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Die Jünger hatten ihn gefragt nach den Zeichen seines Kommens, weil er ihnen gesagt hatte, der Tempel würde zerstört werden. Die Tempelzerstörung im Geiste der Jünger aber bedeutete nichts anderes als das Ende der Welt. Und so spricht Jesus von Zeichen, die sich erfüllen würden vor der Zerstörung des Tempels. 40 Jahre sind also im Geiste Jesu eine Generation. 40 Jahre war die Wüstenwanderung. 40 Jahre ist eine Generation. Nun, seit wie vielen Generationen? Also wie viele Generationen sind seit dem 22. Oktober 1844 also vergangen? Vier Generationen. Viermal 40 Jahre. Und das ist sehr wichtig. Die Zahl 4 in der Bibel hat eine besondere Bedeutung. Wisst ihr, dass die Zahl 4 die Zahl der Trübsal ist? Die Zahl der Wanderschaft? Es ist die Zahl der Vollständigkeit des Menschlichen, des Geschaffenen, während die 7 die Zahl der Vollständigkeit des Schöpfers ist, des Göttlichen. Gott hat zugelassen, dass wir als Adventgemeinde nun 4-mal durch die Wüste gewandert sind. Und wenn wir das vertiefen, stellen wir fest, dass jedes Mal in diesen 4 Generationen das Werk hätte abgeschlossen werden können. Aber jetzt, am Ende der 4. Generation, um uns zu zeigen, dass wir erwachen sollen, gibt er uns unter vielen Zeichen ein weiteres. Und es ist nur erwähnt im Lukas-Evangelium. Und darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Es hat gewiss einen Grund, warum es nur im Lukas-Evangelium erwähnt ist. Wer von euch noch nicht von der 3-1-Kombination gehört hat, das ist ein sehr schönes Studium. Da gibt es Materialien von Bruder Jeff Pippinger. Die 3-1-Kombination findet sich überall in der Bibel. 3 Männer im Feuerofen und der 4. Jesus. 3 Männer kamen zu Abraham und der 4. Abraham. Auf der ersten Tafel der Gebote 3 Gebote und das 4. das Sabbatgebot. Und so gibt es ein Beispiel ums andere, das uns immer eine 3-1-Kombination zeigt, weil hingewiesen werden soll auf die Erfüllung eines prophetischen Endereignisses. Die dreifache Engelsbotschaft, die nur erfüllt werden kann, indem der 4. Engel mit seiner Kraft sich an den 3. anschließt. Und im selben Sinne sind auch die Evangelien niedergeschrieben worden. Wie viele Evangelien haben wir? 4. Wie nennen
nennt man in der theologischen Sprache die ersten drei Evangelien. Die Synoptiker, sie haben eine gemeinsame Schau. Leute studierten die Bibel und stellten fest, Matthäus, Markus und Lukas entsprechen sich sehr, aber Johannes ist ganz anders. Warum? Weil die Botschaft des Johannes, die Botschaft ist, die die Botschaft der drei Evangelien zum Abschluss bringt. Ist nicht Matthäus geschrieben worden für die Juden? Spricht nicht die erste Engelsbotschaft zum Volk Gottes? Ist nicht Markus geschrieben worden für die Römer? Sagt nicht die zweite Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen, und spricht über das moderne Rom? Spricht nicht das dritte Evangelium, geschrieben an die Griechen? Sagt nicht die dritte Engelsbotschaft, dass eine Entscheidung unter den Heiden und den Nationen zu treffen ist? Und ist es nicht das vierte Evangelium, das die Gottheit Jesu Christi offenbart, seine göttliche Kraft und Macht, und wie er als schwacher Mensch in Verbindung stand zu der Kraft seines Vaters? Und diese Kraft, diese göttliche Kraft, um das Werk abzuschließen, wird sich im Spätregen offenbaren und wird mit einer Kraft sich an die dritte Engelsbotschaft anschließen, dass wir staunen werden. Wir werden staunen über Gott. Wir werden staunen über uns mit Gott, weil in den schwächsten Gefäßen sich seine Herrlichkeit offenbaren wird. Und wenn wir das vertiefen, dann ist es nicht von ungefähr, dass nur im Lukas-Evangelium Jesus auf ein weiteres Zeichen eingeht. Denn das Lukas-Evangelium steht ja dann für die dritte Engelsbotschaft, steht ja dann für uns als Adventgemeinde. Wurde doch die Adventgemeinde in der dritten Engelsbotschaft geboren? Die erste Engelsbotschaft verkündigt mit Kraft vor allem seit 1840. Die zweite Engelsbotschaft verkündet 1843, 44 und die dritte Engelsbotschaft ab dem 22. Oktober 1844. Aber wir sind immer noch hier. Es muss Kraft in die dritte Engelsbotschaft gelangen. Diese Kraft ist der vierte Engel. Diese Kraft erkennen wir, wenn wir das Johannesevangelium tief studieren vor allem. Und das dritte Evangelium, Lukas in seinem Kapitel 21, spricht von einem Zeichen, dass Gott nun geschenkt hat. Es ist kein kosmisches Zeichen mehr. Es ist ein Zeichen, das anknüpft an das Erdbeben von Lissabon. Es ist ein Zeichen, das auf der Erde stattfindet. Denn das letzte kosmische Zeichen ist geschehen. Gott wollte bald kommen. Doch wir haben sein Kommen verzögert. Deshalb sprechen wir heute über die Zeichen seines Kommens. Denn sie liegen nicht weit weg in der Vergangenheit. Sie sind sehr nah. Sie sind nur deshalb so weit, weil wir sein Kommen verzögert haben. Wenn wir das begreifen und diese Zeitlinie so sehen, erkennen wir, dass durch das Zeichen, das, von dem wir jetzt lesen, uns der Herr darauf aufmerksam machen will, dass Lissabon im Jahre 1755 nicht weit in der Vergangenheit liegt, sondern dass er jetzt sein Volk zur Herrlichkeit führen möchte. In Lukas 21, Vers 25 möchte ich euch Folgendes lesen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond. Er wiederholt es. 1780. Und Sternen. 1833. Und jetzt passiert etwas, was in der Bibel ganz oft so ist. Der nächste Vers, der nächste Satz, der jetzt kommt, ist ein Satz, der chronologisch, wie gesagt, eine lange Zeitspanne dazwischen liegen hat. Das bedeutet, ganz einfach, das, was jetzt kommt, erfüllte sich nicht gleich danach. Der Grund ist ganz einfach, weil wir die Verzögerung zuließen. Es hätte sich also erfüllt. Aber Jesus hat das gewusst. Und er setzt es ganz spezifisch jetzt so ein, um uns zu zeigen, dass die Wüstenwanderung des Volkes Gottes zu Ende geht. Er setzt es so ein, um zu sagen, erwacht, mein Volk. Ich komme bald. Es ist nur eines, aber es ist ein bedeutendes Zeichen. Und es steht hier: Und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Ihr Lieben, ich habe eine unglaubliche Erfahrung mit diesem Vers gemacht. Das ist eine unglaubliche Erfahrung gewesen. Und sie haben nicht nur ich mit diesem Vers gemacht, sondern viele haben sie mit diesem Vers gemacht. Und ich sehe einige, die nicken.
achtet, schaut in die Bibel hinein. Hier steht, auf Erden. Ist es ein globales Ereignis oder nicht? Ja. Angst von wem? Von allen, der Völker. Eine Frage, seit wann hat jemals in der Geschichte ein Seebeben Angst global bewirkt? Nie. Das einzige Mal war 1755 Lissabon. Sehen wir die Anknüpfung? Was hat der Spiegel gesagt? Der Spiegel verglich es mit Lissabon und erzählte darüber und dokumentierte davon. Aber Johannes in der Offenbarung spricht es als ein Erdbeben an. Hier hätte es auch als ein Erdbeben angesprochen werden können. Es ist ein Seebeben, damals und heute gewesen. Aber ganz bewusst spricht Jesus hier von dem Tosen des Meeres und der Wogen. Wann hat denn schon einmal das Tosen von Meer und Wogen Menschen in die völlige Vernichtung hineingezogen? Bei der Sintflut. Merken wir, dass hier erneut ein Zeichen gesetzt ist, um zu sagen, die Welt wird vergehen, aber dieses Mal nicht durch eine Flut, dieses Mal durch das Feuer des wiederkommenden Herrn. In anderen Worten, es ist Gottes Absicht, sein Volk aufzurütteln. Wir stellen also fest, globale Angst, Ratlosigkeit, nicht wegen Kriegen, Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Ich war zu dem Zeitpunkt auf einem Seminar in Torley, das war mit Bruder Pippinger. Und es war hochinteressant, die Ereignisse in Bezug auf den Tsunami wurden durch das Fernsehen in den Nachrichten täglich weitergegeben. Ihr habt das zum Teil miterlebt. Ich habe das mitbekommen und begann das auch mitzuverfolgen. Und dann musste ich an diese Aussage denken in Lukas 21. Ich fand diese Aussage, ich las diese Aussage. Und bisher war für mich diese Aussage immer gewesen wie eine der Zeichen Hunger, Katastrophen und so weiter. Aber seht ihr, in welchem Zusammenhang sie steht? Sie wird hier genannt als ein Endzeitzeichen in Bezug auf sein Kommen. Es ist ein Zeichen, das hier genannt wird, von einer Dimension, die so gewaltig ist, dass die ganze Welt erschüttert wird. Eine Frage, war es so? Wir haben sowas noch nie in dieser Dimension erlebt. Wenn wir jetzt uns Zeit nehmen würden, wie ein Bruder das gemacht hat, den ich hörte, und das dokumentiert vorbringen. Mich erschütterten die täglich steigenden Todeszahlen. Und es wurden immer mehr. Und es wurden immer mehr. Und plötzlich war klar, es ist die größte Katastrophe, die es je gegeben hat in dieser Art. Und Gott sagte meinem Herzen, der Tsunami ist die Erfüllung. Am 26. Dezember 2004 erfüllt sich unmittelbar nach 160 Jahren. Was hatten wir gesagt? Wann waren die 160 Jahre zu Ende gegangen? Am 22. Oktober. Und kurz danach, Gott verzögert nicht, kurz danach der Tsunami. Und dann war für mich klar, dass ganz bewusst nach viermal 40 Jahren mit der ganzen Theologie, die Bibel in Bezug auf die Zahl 40 und 4 wiedergibt, Gott seinem Volk anzeigt, mein Volk, erwacht, denn ich komme. Siehe, ich komme. Und hier am 26.12.2004 schenkt uns Gott ein Datum, wo wir nicht genauso leicht erkennen oder erkannt haben, wie die Menschen 1755, wie die Menschen 1780, wie die Menschen 1833. Wisst ihr warum? Weil damals die Gemeinde Philadelphia hieß. Heute aber sind wir im Laodicea-Zustand. Und aus diesem Grund sind wir nicht gleich aufgestanden. Ich erzähle euch dazu Folgendes. Aurora, die hier im Raum sitzt, die erlebte das auch mit und war in München oder dort, wo sie wohnt, ja, in der Münchner Gegend, und erschüttert. Und
sie wollte unbedingt, sie war einfach zutiefst innerlich getroffen. Und dann erhielt sie eine Aufforderung plötzlich, wo sie ganz klar erkannte, der Heilige Geist spricht mit mir. Geh, sagte der Herr, zur Bibel. Und sie betete. Und sie spürte, dass Gott ihr sagte, schlag das Wort Gottes auf. Und unter Gebet schlug sie das Wort Gottes auf. Und ihre Augen fielen auf Lukas 21, Vers 25. Und sie las diesen Vers. Und sie erkannte, wollte Gott mir hier sagen, dass der Tsunami, den wir gerade erleben, die Erfüllung dieses Verses ist? Eins ihrer Kinder, die Franziska, die auch hier ist, die kam gerade zur Mutter und die Mutter zeigte ihr den Text. Und die Franziska sagte, aber Mami, das haben wir doch gerade im Fernsehen gesehen. Und sie war aber immer noch nicht überzeugt. Und das biblische Prinzip ist immer auf zwei oder drei Zeugen. Und einige Tage später spürte sie dasselbe Drängen. Und Aurora ging erneut zur Bibel unter Gebet. Der Herr forderte sie auf, schlag mein Wort auf. Sie schlug das Wort auf, was glaubt ihr, wo sie hinschaute? Lukas 21, Vers 25, derselbe Vers. Und dann wollte sie mich unbedingt anrufen, um mir das zu sagen. Und als sie mich anrief, war ich zu derselben Überzeugung gelangt, aber wir hatten nicht die Zeit zu sprechen zu dem Zeitpunkt. Und ich vertröstete sie auf einen anderen Augenblick und ungefähr 10 Tage später sprachen wir am Telefon. Und sie sagte, ich muss dir etwas sagen. Gott hat mir etwas gezeigt und offenbart. Und dann zeigt sie mir den Text, dass es die Erfüllung dieses Verses ist. Und dann sage ich, Aurora, Gott hat mir dasselbe gezeigt. Um die Zeit war ich in Hannover und bei der Hilde, ist Hilde hier? Jetzt nicht hier, aber ich habe durch die Maria die Hilde kennengelernt und habe mit einer Gruppe von spanischen Geschwistern dort studiert. Und am Morgen bin ich mit Hilde immer am Kanal in Hannover entlang gegangen und wir haben Gespräche geführt. Und an dem einen Morgen laufen wir am Kanal in Hannover vorbei. Und das sind doch diese Fährschiffe, die da immer fahren, recht flach. Und ich schaue auf das Fährschiff beim Reden und plötzlich, ganz erstaunt, lese ich den Namen des Fährschiffes. Der Name des Fährschiffes lautete Orion. Und der Heilige Geist sprach in mein Herz und ich sagte zu Hilde, du schau einmal auf den Namen des Fährschiffes. Und Hilde sagte, da steht Orion. Und ich sagte, Gott will uns hier etwas sagen. Der Heiland kommt bald. Denn ein Studium der Bibel und des Geistes der Weissagung, das uns darauf hinweist, hilft uns zu erkennen, dass Gott beim Orion lebt. Und die Wissenschaft hat festgestellt, dass tatsächlich dort ein unergründliches schwarzes Loch ist, wo man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Nun, wir wissen, dass durch diesen Kanal die himmlische Stadt Jerusalem einmal kommen wird. An jenem Tag wollte Hilde unbedingt, dass ich eine ihrer Freundinnen kennenlerne. Fuhren wir also am Abend dahin. Ich kam in jenes Haus, es ist mir unvergessen bis heute. Und ihr müsst es euch so vorstellen, ich setzte mich hier hin und da war ein Tisch zwischen uns und Hilde setzte sich auf die gegenüberliegende Seite. Und hier am Ende des Tisches saß die Schwester, die wir besuchten. Auf ihrem Antlitz scheinte einfach die Gegenwart Gottes. Und es ist eine ältere Schwester und sie hatte vor kurzem einen ganz schlimmen Krebs und hatte eine Chemotherapie schon durchgemacht. Aber dann sagte sie sich, nein, bei der Erkenntnis, die wir haben als Gemeinde, Herr, ich werde keine Chemotherapie mehr machen. Und dann hat sie das getan, was Gott sagt, dass man tun muss. Und kurze Zeit später haben die Ärzte erstaunt festgestellt, dass sie geheilt war. Und als ich dort war und sah die großen Harfen, sie ist eine bekannte Harfenistin dort, und ich sah mir gegenüber ein Bild. Es war ein Bild der neuen Erde. Da spielte ein junger Mann Musik auf einer Flöte und man sah, wie die Löwen und die Lämmer zusammen waren. Und ich schaute mir dieses Bild an und ich frug Gott in meinem Herzen, Herr, was willst du, dass ich jetzt hier weiter sage? Wie kann ich meine Schwestern stärken? Und dann sagte Gott zu mir, sprich über deine Erfahrung vom Tsunami. Und ich schlage Lukas auf und ich beginne hierüber zu erzählen. Und ich erzähle Ihnen das, was ich mit euch hier besprochen habe, kürzer. Und dann schaut die Schwester mich an und sagt, mein Bruder, der Herr hat in mein Herz gesprochen gehabt schon zuvor und mir gesagt, dass dies der Anfang der Wehen ist. Und die Schwester, die gegenüber saß, die Hilde, sie sagte, Geschwister, Gott hat mir offenbart, dass der Tsunami eine Endzeiterfüllung ist. Wie? Indem er in das Herz gesprochen hatte. Und dann sagt die Schwester, zu der wir kamen, Geschwister, aber Gott zeigte mir den Anfang der Wehen eigentlich schon etwas früher. Und ich frug sie, wann zeigte er dir den Anfang der Wehen? Und sie sagte, als die Zwillingstürme in New York zusammenbrachen. Am 11. September 2001. Und es gäbe hier einiges zu sagen. Und wir könnten erkennen, dass Gott hier dabei ist, biblische Prophetie zu erfüllen. Wenige von uns Adventisten wissen heute, dass der Islam in der biblischen Prophetie eine ganz wichtige Stellung hat. Und nicht nur im Sinne des Terrorismus. Es gibt große Segensverheißungen, die durch die Adventgemeinde auf den Islam kommen werden. Durch jene, die es erkennen werden und in diesem Sinne handeln werden. Und das saß ich nun und war völlig, also nicht überrascht in dem Sinn, dass das nicht so ist, sondern dass meine Geschwister, zu denen ich kam, das genauso sahen. Und dann haben wir über diese Dinge gesprochen. Und am Abend fahren wir nach Hause und es war dunkel. Und als wir nach einer halben Stunde vielleicht ankommen, war es dunkel. Und ich steige aus dem Auto aus, ich mache die Tür auf, ich schaue nach oben und vor mir in großer Herrlichkeit der Orion. Ich war wirklich getroffen. Und ich ging in mein Zimmer rein und setzte mich nieder und dachte mir, jetzt nimmst du nochmal unser festes Fundament und liest dir den Artikel nochmal durch, den Kai geschrieben hat. Das war damals ein Artikel, wo er von der Zeitplanung sprach. Nicht die vier Weckrufe, das gehört auch dazu, sondern es war ein Editorial, wo er davon sprach, wie wir ungefähr zeitlich einordnen können, unsere Planung für die Wiederkunft Jesu. Und ich dachte mir, ich muss das lesen, ich nehme das. Und als wir noch bei der Schwester waren und das miteinander besprachen, sagte sie uns plötzlich, Geschwister, 1945, am Ende des Krieges, hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum war ich gemeinsam mit meiner Mutter. Ich war noch recht jung. Und wir gingen beide Hand in Hand auf einer schmalen, langen Straße entlang. Es war eine lange, lange Straße. Und sie war grau. Und ein Schritt nach dem anderen. Und ein Schritt nach dem anderen. Auf der schmalen, langen, grauen Straße gemeinsam. Plötzlich hielten wir an. Unsere Häupter erhoben sich. Und wir sahen weit über uns, in größter Herrlichkeit, im herrlichsten Gold, Jerusalem, die Stadt des Herrn. Wisst ihr, ich hatte zu dem Augenblick folgenden Vers gelesen gehabt. Ich hatte ihn vorgelesen, Lukas 21, dort Vers 28, wo es heißt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und dann sagt sie, in diesem Traum, meine Mutter und ich erhoben unsere Häupter und sahen die Stadt. Und in dem Augenblick verband die Schwester diesen Vers und was wir gerade besprochen hatten mit dem Tsunami. Ihr Erlebnis, das Haupt erheben, Jesus kommt mit dem Tsunami, dem Anfang der Wehen, wie es Gott in ihr Herz gelegt hat. Und dann sagte sie noch, wisst ihr, sagt sie, ich bin dort gewesen. Das hat mich so berührt, weil es so echt für sie war. Es war echt. Es war zwar nur eine Vision, ein Traum. Und als ich dann zu Hause das alles im Hinterkopf hatte, las ich den Artikel von Kai. Und da kam plötzlich Lukas 21, Vers 28. Aber wisst ihr was? Ich hatte den Satz gerade noch meinen Geschwistern zitiert, aber Kai hatte ihn in dem Artikel nicht ausgeschrieben, sondern nur erwähnt. Und ich wusste nicht, was drinsteht. Das gibt's doch nicht. Ich hatte den gerade bei den Geschwistern zitiert. Also nehme ich meine Bibel, schlag meine Bibel auf, hatte gerade den Orion noch gesehen und lese den Vers. Und der Herr sagt mir, dies war ein Tag, wo ich dir vom Morgen bis zum Abend offenbart habe. Ich komme bald. Und Es muss nicht mehr viel gesagt werden. Ich glaube, dass der Herr gesprochen hat. Ich glaube, dass Gott uns auffordert, etwas zu tun. Er fordert uns auf, eine Flut anzunehmen. Und damit meine ich nicht den Tsunami vom 26. Dezember 2004. Er fordert uns auf, eine andere Flut anzunehmen. Und von dieser Flut spricht Jesaja. In Jesaja Kapitel 48 wollen wir zum Abschluss kommen. Und in Jesaja 48 steht im Vers 17 und 18. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Das ist für dich heute. Ganz gleich, wie angefochten du hier sitzt. Christus ist für dich gestorben und lebt für dich. Und dann steht im Vers 18, O, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Dies ist die Welle für Gottes Volk. Ergreift sie uns, werden wir das Heil sehen. Es wird einen Überrest in Israel geben und Gott sammelt ihn jetzt. Die Zeit der Sammlung ist wieder da. Alle Zeichen, nicht nur dieses, weisen darauf hin. Siehe, ich komme bald.